Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat mit Simone Buchholz und Ole Specht.
Herzlich willkommen im Kunst- und Kultur-Podcast Kirschbier und Tomatensalat. Ich wäre so gerne, Simone. Manchmal wünsche ich mir das.
Kunst- und Kultur-Podcast.
Ja, lach doch nicht darüber. Ich sehe mich in so 20, 30 Jahren.
So wie ich jetzt bin.
Ja, nee, ein bisschen älter noch.
Noch.
Sehe ich mich im deutschen Radio und ich sehe mich Kunst und Kultur Formate aufzeichnen. Und ich glaube, dass mir es viel Spaß machen würde. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Mir gegenüber sitzt Simone Buchholz, Autorin, Literaturschaffende und Kämpferin für die gute Sache. Sitzt mir gegenüber. Mein Name ist Ole Specht. Ich bin Musiker und Moderator. Und wir treffen uns hier alle Jubeljahre, hätte ich beinahe gesagt.
Wenn wir Bock haben.
Wenn wir Lust haben, treffen wir uns hier und sprechen über unsere Berufe und das, was uns so beschäftigt.
Und heute bist du erstaunlich gut gelaunt, Ole.
Ja.
Nein, du bist immer gut gelaunt.
Ich bin sehr oft gut gelaunt, das stimmt. Und heute haben wir aber ein Thema mitgebracht, mit dem wir uns beide auch sehr gut auskennen. Und ich bin sehr gespannt, wie du damit umgehst in deinem Beruf. Denn heute haben wir das Thema schlechte Laune bei der Arbeit.
Überhaupt schlechte Laune, finde ich. Weil Arbeit ist ja alles.
Arbeit ist alles?
Also irgendwie durchdringt meine Arbeit immer alles. Vielleicht kann ich das vorweg schicken. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ich habe inzwischen begriffen, gelernt und auch akzeptiert, dass auf irgendeinem Track da hinten im Kopf läuft die Arbeit halt immer mit. Nicht in einer schlechten, nicht auf eine schlechte Art. Also auf eine komplett, ich kann gar nicht bewerten. Das ist immer die Geschichte, die ich gerade schreibe, der Roman, an dem ich gerade arbeite, die Kolumne, die kommt, der Podcast, den wir aufnehmen werden. Es gibt immer da hinten so, wie so Eisenbahnschienen.
Ja, oder wie.
Wo das die ganze Zeit mitfährt.
Oder wie die Lebenslinie beim Domino Day. Erinnerst du dich noch an den Domino Day oder warst du da zu alt?
Was hast du gerade gesagt? Kriegst du sofort schlechte Laune? Hast du zu alt gesagt?
Nein. Als ich richtig so 12, 11 war oder so, gab es auf RTL einen großen Domino-Day. Und dann haben sich so Leute zusammengeschlossen
für
Monate.
Da habe ich schon aufgehört, Privatfernsehen zu schauen.
Genau, deswegen zu alt.
Weil ich so intellektuell geworden bin.
Und ich habe das war genau mein Ding. Da haben Leute...
War das RTL oder
Ja, Prusen? RTL. Über Monate lang so große Domino-Felder aufgebaut, die so umgefallen sind.
Ah, das
weißt
haben
du?
Die so in einem Rutsch gemacht und dann lief das so durch.
Und dann lief das so durch. Und genau.
Lief das durch die ganze Republik?
Nein. Das lief in so einem Riesenstudio. Und,
in so einem Studio, ja.
Das wurde halt angestoßen und dann, ne, wie wenn Dominos fallen.
Ging da auch mal so, was schief?
Ja, natürlich ging da was schief, aber es gab immer diese Lebenslinie, diese Lifeline, die immer durchgelaufen ist. Und daran musste ich gerade denken.
Wie war das, die immer durchgelaufen ist? Also es gab eine Domino-Runde quasi, die immer durchgelaufen ist, wie so ein Perpetuum.
Naja, manchmal oder genau, du hast es angestoßen und manchmal ist es dann in mehrere Richtungen gegangen.
Ah.
Und manchmal ist es dann zum Beispiel nach links gegangen und hat irgendein kompliziertes Gebilde ausgelöst.
Ja, doch, und, das war schon toll.
Das konnte
doch,
dann manchmal, hat dann nicht manchmal funktioniert, aber die Lifeline, die so eine einfache Linie war, die lief halt immer weiter im Hintergrund.
Verstehe.
Und war aber wichtig fürs Ganze.
Ja,
dann muss
genau.
Ich gerade denken, Entschuldigung.
Ungefähr so, nee, finde ich ganz schön, dass du mich nochmal an den Domino Day erinnert hast. Ich habe wahnsinnig gern Domino gespielt als Kind. Ich fand das ganz toll. Bei meinen Eltern komplett wahnsinnig gemacht, weil ich das einfach so schön fand.
Mhm.
Aber so ein bisschen. Vielleicht ist in meinem Kopf auch immer so ein Domino im Hintergrund. Insofern, Beruf ist alles.
Ich würde heute gerne diese Podcast-Folge beginnen mit einer privaten Anekdote, die mir gerade so ein bisschen noch nachhängt. Ich war nämlich am Wochenende jetzt auf Tour unterwegs und wir haben irgendwo gespielt. Ich möchte es gar nicht so konkret machen, aber wir haben irgendwo gespielt, wo der Vorverkauf nicht so Bombe war.
Irgendwo.
Und es ist öfter so, wenn der Vorverkauf nicht so Bombe ist, dann versuchen die VeranstalterInnen an allen Ecken so ein bisschen zu sparen. Das kann ich auch bis zum gewissen Punkt total nachvollziehen. Und hier war es so, dass wir eine total tolle Show hatten. Und es waren dann auch echt viele Leute da.
Und super Location auch.
Super Location, total toll alles. Und so ein Tag ist dann aber auch sehr lang, ne? Also wir starten morgens sehr früh und mit der Show und abbauen und alles. Es geht echt lang. Und wir sind dann um 1 Uhr nachts zum Hotel gekommen und waren alle ganz schön fertig und haben dann erst gemerkt, der Veranstalter, in diesem Fall war es ein Veranstalter, hat dafür gesorgt, dass wir nicht mehr alle ein Einzelzimmer haben, sondern so Doppelzimmer.
No.
Ja, und das ist total nervig. Gerade wenn du dich drauf einstellst.
Furchtbar.
Total fürchterlich irgendwie.
Oh Gott, da muss man erstmal, okay, wer schläft mit wem in einem Zimmer? Und sorry, aber ach so, man will einfach nur alleine sein.
Man will nur allein sein und seine Ruhe und das ist total ätzend.
Oh Gott.
Und was jetzt aber passiert ist, also passt auch ein bisschen zur Folge heute, erstmal schlechte Laune bei allen.
Ich hätte so schlechte Laune.
Alle schlechte Laune.
Ich hätte monatelang schlechte Laune.
So, ja, genau. Richtig schlechte Laune. Und dann war das aber so, es war auch nicht das beste Hotel, muss man auch dazu sagen. War so ein bisschen so ein günstiges Hotel, wo es noch nicht mal einen Nachtschalter gab. Also es haben keine Leute mehr dann nach 10 Uhr oder so an der Rezeption, saßen da nicht mehr, sondern es gab dann, weiß nicht, ob du das kennst, nur so einen Nachtschalter, wo du dann so einen Code kriegst,
ja,
und den gibst du ein.
Oh Gott, ich weiß genau.
Und da liegen dann die Schlüssel drin.
Ja, scheiße.
So, und was jetzt passiert ist, wir hatten aber eigentlich total gute Laune, weil wir vom Auftritt kamen, ne? Und waren so aufgeputscht noch.
Weil es doch ganz gut lief.
Ja, lief total gut, ja. haben noch ein bisschen was getrunken, haben Getränke auch noch mitgenommen und wollten uns noch ein bisschen den Abend ausklingen lassen. Und als wir dann angekommen sind, haben wir gemerkt, sind doch nur Doppelzimmer, als wir diesen Safe dann aufgemacht haben.
Leck mich am Arsch.
Und dann war das aber so, dass wir trotzdem noch gute Laune hatten und vor dem Hotel noch saßen, haben noch was getrunken und wurde es ein bisschen später. Und irgendwann hat einer angefangen, sich an diesen Safe zu stellen, weil da noch mehrere Schließfächer waren. Und hat einfach Nummern eingegeben. So. Einfach und aus Spaß.
Geil, ihr habt Schlüssel da rausgeholt.
Hat so aus Spaß einfach rumgeklickt an diesem Türtresor. Und auf einmal macht es und ein anderes Tor öffnet sich und hat wirklich diesen Safe geöffnet. Ne? Ein Kumpel aus meiner Crew hat den Safe dann geöffnet. Wir konnten das alle nicht glauben, waren alle absolut ekstatisch, dass wir jetzt dann noch so einen Schlüssel rausgeholt haben. Und dann gab es also noch ein Zimmer, was jetzt mehr war.
Also, aber ihr habt das nur bei einem Zimmer gemacht.
Nee, wir haben es nur bei einem Zimmer geschafft. Natürlich haben wir dann bei einem.
Ja, hallo.
Natürlich haben wir es versucht.
Sesam, öffne dich.
Genau.
Echt.
Und was dann passiert ist, es gab also ein Einzelzimmer mehr. Mhm. Absolute Ekstase.
Dann habt ihr euch angefangen zu streiten.
Aber wie verteilt man jetzt dieses Einzelzimmer? Und es war schon so ein bisschen später.
Der Sänger, würde ich sagen.
Dieses Argument habe ich natürlich auch vorgetragen.
Der Frontman.
Natürlich.
Hallo?
Aber die anderen haben gesagt, nee, das Argument zählt nicht. Und es war dann auch okay für mich. Und dann haben wir also dieses Zimmer ausgespielt. Wir haben so irgendwie so eine Bank gesucht, die in so einem 5-6 Meter Entfernung lag. Und darauf haben wir den Schlüssel gelegt. Und dann haben wir versucht, mit Objekten auf diese Bank zu werfen, aus 5 Meter Entfernung. Und wer das geschafft hat, diese Bank zu treffen, der durfte dann das Einzelzimmer haben.
Was für Kinder.
Ja, war total toll. War auch 2 Uhr nachts dann irgendwann. Und alle hatten fürchterlich Spaß auch dabei. Natürlich, es ging auch ewig, weil niemand diese Bank getroffen hat.
Natürlich nicht.
Und irgendwann, habe ich es geschafft.
Nein.
Ich habe es geschafft, habe die Bank getroffen.
Ole.
Ich habe das Einzelzimmer bekommen.
Juhu.
Und habe mich total gefreut, habe gesagt, ciao ihr Trottel. Bin freudestrahlend ins Hotelzimmer gegangen, habe mich aufs Bett gelegt.
Und da lag schon jemand.
Nee, habe mir die Zähne geputzt und wollte schon die Augen zumachen. Und dann dachte ich so, Moment mal. Der Schlüssel wird ja nicht einfach so da in diesem Nachtsafe liegen. Die Wahrscheinlichkeit ist ja jetzt nicht gering, dass irgendjemand eigentlich dieses Zimmer haben will und dann da nachts noch irgendwie reinkommen will oder so. Und dann habe ich habe ich es ein bisschen mit einem Schrecken bekommen und habe Folgendes gemacht. Ich habe meinen Rucksack an die Tür gelegt. Hab die Tür natürlich abgeschlossen.
Hast verbarrikadiert.
Hab mich verbarrikadiert, hab was vor die Tür geschoben. Und hab,
naja, dieser andere Mensch, wie soll er reinkommen?
Simone, das ist mir jetzt natürlich auch aufgefallen. Aber nachts, als ich dann da lag, habe ich die Panik bekommen, dass mich dann irgendjemand da angetrunken im Bett vorfindet. hab dann die Tür verbarrikadiert, noch den Schlüssel auf meinen Rucksack gelegt, dass falls jemand dann doch die Tür aufbricht oder aufmacht, damit ich es höre und mir dann schnell noch was anziehen kann oder so.
Geil.
Auf jeden Fall war das
nicht so eine geile Nacht.
Das ist nicht so eine geile Nacht, weil ich natürlich immer dann auch irgendwie Angst hatte und in Alarmbereitschaft war. Ja, das nur zum Thema, Entschuldigung, das wollte ich kurz loswerden, weil es so zum Thema schlechte Laune bei der Arbeit gepasst hat. Und das ist auch so ein bisschen bezeichnend dafür, wie ich oft mit schlechter Laune bei der Arbeit versuche umzugehen. Ich versuche das tatsächlich oft in was Positives zu drehen, weil ich gemerkt habe, dass ich ja nicht alleine bin bei meiner Arbeit, sondern immer eigentlich Leute um mich rum habe, die ich gerne mag. Und wir versuchen in unserer Gruppe ganz oft so Sachen, die blöd sind, umzudrehen in irgendwas Dummes, irgendwas, was einem dann doch noch eine Freude
Willkommen
bereitet.
Willkommen im Coaching-Podcast.
Ja, genau.
Das ist was so Coaches, glaube ich, sagen. Ja. Versucht doch die negativen Sachen einfach ins Positive zu
genau.
drehen.
Aber damit wollte ich heute unsere Folge starten, weil das so ein bisschen bezeichnend ist für meine Arbeit und dafür, wie ich versuche, oft mit schlechter Laune umzugehen, weil ich das Gefühl habe, dass ich oft keine andere Wahl habe, mit meiner schlechten Laune umzugehen, weil ich ja einen sehr exponierten Beruf habe und ich habe oft das Gefühl, dass ich mir das nicht leisten kann,
das
schlechte
ist
Laune
aber
zu
genau,
haben.
Wirklich, wir können uns und eigentlich schlechte Laune nicht leisten.
Genau. Und deswegen deswegen habe ich, glaube ich, oft so Strategien entwickelt, wie ich mit schlechter Laune in meinem Beruf umgehen kann. Und damit herzlich willkommen in unserem Kunst- und Kultur-Podcast Kirschbier und Tomatensalat, wo es heute um schlechte Laune bei der Arbeit geht und wie wir beide mit schlechter Laune im Beruf umgehen.
Es ist so hochkomplex.
Ja.
Es ist so hochkomplex, weil ich bewundere Leute, die ihre schlechte Laune so richtig raushängen lassen. Weil ich immer denke, die verschaffen sich damit Raum, Platz, Space, Ruhe, Zeit. Ich finde das so cool, wenn Leute so schlechte Laune haben, weil ich erlaube mir das nicht. Mhm. Was bei mir, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass ich Generation um die 50 bin und eine Frau. Also mir wurde ja noch gesagt, als Mädchen und auch als junge Frau, lächel doch mal, guck doch nicht so böse.
Ja, ja, klar.
Was guckst du denn so böse? Mhm. Also dieses total eingeballert bekommen, lächel doch mal. Du bist verantwortlich dafür, wie es den Leuten um dich rumgeht, gehört ja irgendwie dazu. Das habe ich wirklich mit ganz großen Löffeln gefressen, vor allem auch im Job. Mhm. Also da gab es dann so Redaktionskonferenzen, wo du wusstest, die Typen haben alle, lassen alle ihre schlechte Laune raushängen. Wenn du als junge Frau die schlechte Laune auch raushängen lässt, dann fallen die über dich her und dann hast du für 2 Monate die Arschkarte und musst nur Scheißjobs machen. So.
Spannend.
Also, es war wirklich, also das hat so was, ich habe es wirklich gelernt und mir selbst eingetrichtert, dass ich mich quasi verletzlich mache oder angreifbar.
Mhm.
Weil auch, klar, ist deine Tage oder was? Also so, du warst irgendwie, war das nicht gut, schlechte Laune zu zeigen. Und da sind wir noch gar nicht bei dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, nämlich es ist für einen selbst vielleicht manchmal ganz gut, wenn man die schlechte Laune nicht so zulässt. Also ich bin immer noch in einem Kontext für mich, dass ich Leute, die ihre schlechte Laune raushängen lassen, dass ich die total beneide, weil ich kann das nicht. Ich würde es echt einfach gern mal machen. Traum, ich habe ganz oft schlechte Laune. Also mir verhagelt super leicht die Laune. Ich will aber dann nicht, ich traue mich dann nicht. Ich traue mich nicht, dann auch einfach mal zu sagen, oh, ich bin gerade so schlecht gelaunt. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen?
Da gehört ja auch total viel Mut dazu. Ich traue mich das auch überhaupt nicht. Ich hätte, finde ich spannend, was du gerade erzählt hast, weil ich hätte gedacht, dass es in deiner Branche verbreitet ist, auch mal schlechte Laune zuzulassen.
Es gibt super lustige Geschichten von Kollegen mit schlechter Laune.
Ja.
Es gibt super lustige Geschichten, ja.
Genau, und das gehört ja auch schon ein Stück weit zum Klischee von einem Schriftsteller oder einer Schriftstellerin, auch mal so ein bisschen eine Attitüde zu haben. Mhm. Und ich hätte gedacht, dass es vielleicht auch so ein Image auch befeuern kann.
Also ich stelle,
wenn man so ein bisschen eine sperrige,
ich stelle fest, ältere Kolleginnen, die leisten sich das dann mal und das finde ich gut. Also da will ich gerne hin. Und sonst ist das auch eher so ein Phänomen bei älteren Kollegen. Also, ganz wirklich, ich finde es immer so lustig. Es gibt einen älteren, ein ganz großer Schriftsteller, also einer dieser Großschriftsteller seiner Generation.
Ja. 1,90 Meter.
Ich glaube, er ist auch relativ groß. Okay, ja. Ja, doch, er ist also nicht ganz 1,90, aber er ist schon relativ groß. Zu mir ist er immer super freundlich. Ich habe ihn noch nie schlecht gelaunt erlebt. Also, wenn ich irgendwo hinkomme, weil ich abends eine Lesung habe, ne, dann versuche ich schon beim Einchecken im Hotel gute Laune zu verbreiten.
Klar.
Weil ich natürlich möchte, dass den VeranstalterInnen alles recht ist. Dass die auch sagen, ach, das war super mit der. Mhm. Die Bücher, die stellen wir mal nach vorne. Das war so nett. Das war so super. Und sonst, das zieht sich durch den ganzen Abend.
Natürlich, ja.
Sorry, wir haben kein Mikro. Ach, total egal. Ich habe zwar echt voll überhaupt keine Stimme mehr. Und da hinten in der letzten Reihe sitzen die älteren Damen, die jetzt die ganze Zeit sagen, können Sie bitte lauter lesen? Ist überhaupt kein Problem. Stilles Wasser zur Lesung?
Mhm.
Ja, ich hätte gerne ein Glas Wein gehabt. Aber nee, ist überhaupt kein Problem. Ist alles überhaupt. Also ich versuche wirklich Mrs. Obergeschmeidig und unproblematisch zu sein. Und egal wie beschissen das Hotel ist und egal wie scheiße das Setting ist, für mich ist immer alles kein Problem.
Super. Ja,
ich bin
Mrs. Du bist ganz unkompliziert.
Absolut
und
unkompliziert.
Und
null kapriziös. Ich wäre so gern mal so richtig kapriziös. Ja. So. Und dann ist ganz oft der Fall, dass die Sprache auf den einen Kollegen kommt. Mhm. Danach, wenn man dann noch essen geht, dann so im Vertrauen. Beziehungsweise, sag mal, das Hotel, war das okay eigentlich? Oder ist das okay, wo du schläfst? Und meistens sind die sehr okay. Mhm. Und dann, ja, wieso? Ist total okay, ist super schön. Also auch wenn, dann bin ich dann echt ehrlich. Also wenn sie mich fragen, würde ich auch sagen, nee, es ist wirklich Einzelzimmer und der Teppichboden stinkt oder so. Nee,
ich bin irgendwie nicht ins Hotel reingekommen. Ich habe diesen Schlüssel da nicht rausgekriegt.
Genau,
irgendwie
komisch.
Irgendwie war
der Nachtressort war leer.
Genau.
So, und dann kommt aber ganz oft die Sprache, ja, weil der so und so war ja vor dir da ein paar Wochen vorher und der hat sich so übers Hotel beschwert. Der fand das Hotel so scheiße. Mhm. Der fand aber auch, wie fandst du unseren Techniker? Der ist doch nett, oder? Ja, klar, Techniker, super Typ. Wieso? Auch Mikro war super. Ja, weil da hat er sich auch so drüber beschwert. Und das Lustige ist, das zieht sich. Also wir hatten jetzt letztes Jahr im Herbst gemeinsam einen neuen Roman. Also ne, auch, er hatte auch einen neuen Roman im Herbst. Und Dörte Hansen hatte auch einen neuen Roman im Herbst, die große Bestseller-Autorin. Und die hat es nämlich, von der habe ich das auch gehört, dass sie gefragt wurde, wie das Hotel war, weil der Kollege hätte sich so beschwert und sie auch so, wieso, das Hotel war super. Also es gibt diesen einen Kollegen, der hinterlässt eine Spur der schlechten Laune deutsche Lese-Festivals oder Veranstaltungen. Und irgendwie finde ich es total beeindruckend, dass er das so durchzieht.
Sich offenbar, das so rausnimmt. Ne?
Sich das so rausnimmt und egal, es ist alles super und er sagt so, oh nee, sorry, da muss ich mich jetzt echt mal beschweren.
Dieser Stuhl,
dieser
geht gar
nicht.
Ich
kann hier nicht sitzen, der Tisch ist auch irgendwie, mir passt die Farbe nicht oder so. Mhm. Also, dieses Klischee hat schon einen wahren Kern bei Schriftstellern, aber ich glaube, dass das ein bisschen eine Generationenfrage ist.
Aber glaubst du, dass das ein Spiel ist? Oder glaubst du, dass er wirklich genervt ist von allem?
Ich würde sagen, also so wie ich ihn einschätze, ist er wirklich genervt.
Okay.
Er ist wirklich genervt. Mhm. Und er versteckt es halt nicht.
Mhm.
Und es ist natürlich sein gutes Recht, also jeder kann genervt sein und jede, so viel sie oder er möchte. So. Der Punkt ist, versteckst du es, um anderen zu gefallen, because I want them to like me?
Ja.
Oder sagst du auch mal, nee, sorry, mir sitzt echt ein Pups quer. Heute.
Ja.
Und deshalb lasse ich euch alle leiden.
Ja, fällt mir total schwer, kann ich überhaupt nicht. Da geht es mir, glaube ich, ähnlich wie dir.
Woran liegt das?
Ja, das ist das.
Ist das eine Generationenfrage, Ole?
Ich glaube nicht, dass es eine
Generationsfrage ist. In 10 Jahren schlecht gelaunt.
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das so ganz tief entweder in einem drin ist oder eben nicht. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass wir beide offensichtlich so Menschen sind, die gerne geliebt werden wollen. So. Ja. Und denen das wichtig ist, was die Leute von einem denken. Ich musste gerade an diesem Sommer an eine Situation denken. Da waren wir auch auf einer Bühne und da war ein sehr schlecht gelaunter Techniker, der geholfen hat oder auch nicht geholfen hat beim Aufbau der Bühne und der einfach wahnsinnig schlechte Laune versprüht hat und der die ganze Zeit Probleme gesucht hat und nicht, ne, geholfen hat, sondern immer gesagt hat, das können wir nicht machen, das können wir nicht machen.
Oh Gott!
Also so ganz, ganz anstrengend. Und ich habe mich irgendwann rausgezogen, weil ich das so nervig fand und habe dann einfach so mein Ding gemacht. Und unser Schlagzeuger ist wirklich der liebste Mensch auf der ganzen Welt. Und ich habe den noch nie irgendwie wütend oder vor allem nicht anderen gegenüber, so die jetzt nicht ganz direkt in unserer Bubble sind, so. Der kann sich schon durchsetzen, aber anderen Menschen gegenüber ist der immer wahnsinnig freundlich auch. Und dem ist, der wurde auch so zugetextet von diesem diesem Techniker. Und der Techniker hat gesagt, das können wir nicht machen. Und wie stellst du dir das denn vor und so? Und dann, wir waren
als
alle auf der
so
Bühne.
Hätte man so Schuld an seiner Situation,
genau.
Ne?
Wir waren alle auf der Bühne und unserem Schlagzeuger ist richtig so die, ist der Kragen geplatzt so. Und hab ich noch nie gesehen. Der hat gesagt, also ich mache das hier seit 16 Jahren und ich weiß, dass das funktioniert und das ist kein Problem und wir machen das jetzt so. Und wir waren alle so richtig so,
Freeze.
Wow, was passiert hier gerade? Eine neue Charakterentwicklung ist gerade vor unser allen Augen passiert. Und es war total geil, weil der Techniker auch sofort so war, okay, so, das wurde sofort akzeptiert und von da an ist es halt einfach so gelaufen und es hat funktioniert und irgendwie wurde diesem ganzen Ding so ein Riegel vorgeschoben, so von wegen, nee, bis hier und nicht weiter so. Ich weiß, wie das, ich bin, ich sehe vielleicht nicht so alt aus, aber ich mache das schon eine ganze Weile und ich weiß, wie das funktioniert. Du bist vielleicht älter, du machst das vielleicht schon länger, aber ich weiß, wie das funktioniert.
Okay, pass
und
auf.
Jetzt ist Schluss so. An dieser Stelle, wir waren alle so, wow.
Schlechte Laune hat ja zwei Ebenen.
Ja.
Also, ich kann es immer nur beobachten. Ich habe mich gerade gefragt, wie es bei mir ist, wenn ich schlechte Laune habe. Aber ich kann es immer nur an anderen beobachten. Wenn jemand mit seiner schlechten Laune offensiv umgeht, ja, dann gibt es da so zwei Ebenen. Nämlich einerseits, alle anderen sind verantwortlich dafür, dass ich schlechte Laune habe. Also, ihr habt die Situation hergestellt, die mir so schlechte Laune macht. Ja. Das ist ja das eine. Und das ist halt gleichzeitig, ist das so ein, ist das so ein Power-Game.
Ja, ja.
Also stellt ja so ein Macht
auf jeden Fall, ja.
Ding her. Und was ich gelernt habe bei Leuten, die so offensiv mit ihrer schlechten Laune umgehen, also ich habe da mal zwei Tools, die funktionieren. Also einmal, ich versuche es einfach zu ignorieren.
Ja, ja.
So, das ist ein bisschen langwieriger. Das dauert länger, bis die dann irgendwann aufgeben und merken, na ja, gut, damit komme ich jetzt nicht durch, dann lasse ich es halt. Oder ich versuche, ungefähr 30% freundlicher zu denen zu sein, als sie es verdienen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch immer meine Strategie. Kill him with kindness.
Kill him with kindness. Ja. Und das funktioniert eigentlich ziemlich super. Damit fährst du so zweimal gegen die Fresse.
Genau.
So. Und dann löst sich die Fresse
auf. Vielen Dank. Oh, das ist total nett, dass sie dieses Kabel jetzt gesteckt haben, was genau ihre Aufgabe war. Aber vielen Dank.
Dafür werden sie auch noch bezahlt. Genau. Das ist ja auch schön.
Das ist toll, ja.
Da würde ich mich richtig drüber freuen.
Vielen Dank.
Ja, ich glaube, und, also ich habe neulich im Freibad einen Vater beobachtet. Das fand ich total cool. Die Tochter war, glaube ich, so 4, würde ich mal sagen. Also die stand schon ganz gut da, konnte aber sicher noch nicht schwimmen. Er hatte so einen pinken Badeanzug an und so ganz hübsche blonde, so rotblonde Haare, ein sehr hübsches Mädchen. Und er hatte sie sich so vorgeknöpft, aber nicht von oben herab, sondern er ist zu ihr in die Knie gegangen, was ich immer schon super finde. Und es gab halt irgendeinen Konflikt. Ich schätze, sie ist abgehauen und die Eltern hatten Angst wegen tiefem Wasser. So. Und er sagt, pass mal auf, du musst entweder bei Mama oder bei mir bleiben. Das ist hier so im Freibad. Und ich weiß, dass das eben doof war von mir. Ich habe mir nur Sorgen gemacht, aber ich habe mich jetzt dreimal bei dir entschuldigt. Das muss reichen. Und wenn dir das nicht reicht, dann gehen wir jetzt nach Hause. Und ich dachte so, geil.
Ja, das ist
das
gut.
Aufkommen dieses Musters der schlechten Laune, dieses manipulativen Musters, dieses moody, launig sein, einfach sofort im Kern abwürgen, und zwar mit einer sehr coolen Ansage. Ich habe mich dreimal bei dir entschuldigt. Mhm. Ich finde, es muss reichen.
Ja, ist gut.
Finde ich total, fand ich total super. War ich echt beeindruckt.
Ja. Ist gut. Doch, finde ich auch gut.
Irgendwie gut gemacht. So, und jetzt frage ich mich, wenn ich schlechte Laune habe.
Ja, wir sind, es ist auch lustig, ne? Guck mal, wir sind sofort bei anderen erstmal
gelandet. Ja. So, genau. Also, wenn ich schlechte Laune habe, es reichen wirklich, Ole, es reichen Kleinigkeiten, um mir die Laune zu versauen. Das weiß niemand, weil ich zeig's ja nicht. Hm. Aber es reichen wirklich Kleinigkeiten. Mir ist zum Beispiel neulich nach dem Schwimmen, bin ich in der Kabine, wo ich mich dann normalerweise immer eincreme und so, und greife in den Kulturbeutel und merke, das Haaröl ist aufgegangen. Mhm. Ist nicht schlimm, kann man alles abwaschen. Ist ein bisschen nervig, weil Haaröl ist relativ
sehr
dickes
nervig.
Öl.
Also verstehe ich schon, dass einen das nervt, ja.
Ich hatte den ganzen Tag schlechte Laune.
Ja, das ist natürlich auch nicht gut, ja.
Den ganzen Tag, Alter. Und dann aber nicht zulassen, weil ich weiß ja, das sind jetzt so Powergames, wenn ich jetzt meine schlechte Laune. Mhm. Ich habe ja keinen Bock, so Powergames zu spielen. Ich habe auch keinen Bock, andere für meine schlechte Laune verantwortlich zu machen. Aber ich würde so gerne irgendjemandem die Schuld dafür geben, dass ich schlechte Laune habe. Und dadurch, dass ich das dann so unterdrücke, werde ich total gestresst.
Ja, natürlich, klar.
Ich werde total gestresst. Und ich wüsste gerne, warum man nicht ehrlich sein kann, auch in so einem Beruf, wenn dann so ein Anruf kommt und sagen kann, sorry, ich habe total schlechte Laune. Kannst du in 2 Stunden nochmal anrufen?
Ja, weil...
Oder morgen?
Das ist...
Es wäre so einfach.
Ja, ich glaube, aber
also
das kannst du
nicht. Warum ist schlechte Laune so nicht akzeptiert?
Ich glaube, weil man dann... Der Schritt, der davor passieren müsste, wäre ja, die Gefühle, die du hast, selber erstmal für dich sehr ganz klar einzuordnen. Also... Ich habe schlechte Laune, weil mir ist das Haaröl ausgelaufen.
Was wirklich albern ist, deshalb schlechte Laune zu haben.
Aber ne, so, das passiert und deswegen habe ich schlechte Laune. Diese Gefühle erstmal so konkret einzuordnen, wenn du das schaffen würdest in dem Moment, würde sich ja erstens die schlechte Laune schon so ein bisschen auflösen, weil du ja selber merken würdest, ja, ist schon Quatsch, also die kannst du ja abwaschen und so. Aber ich glaube, was man dann nicht kann in dem Moment, ist das richtig einzuordnen. Ist nicht, sich kurz zurückzunehmen, das zu reflektieren, das, also es würde mir auch total schwer fallen. Ich wäre auch einfach genervt. Und weil du eben noch nicht mit deinen Gefühlen im Reinen bist, auch mit deinen schlechten Gefühlen, kannst du das nicht. Du kannst dann nicht
alle
sagen.
Alle schlechten Gefühle, haben alle schlechten Gefühle mit diesem Moment dann zu tun?
Ja, glaube ich schon. Oder halt das, was du aus dem Moment dann machst. So, so. Und ich glaube, dass man es deswegen. Du kannst es ja noch nicht mal vor dir selber artikulieren oder einordnen. Wie sollst du es dann vor jemand anderen machen?
Ich glaube,
weißt du, was ich meine?
Ja, du hast total recht, aber ich glaube, es ist echt banaler. Ich glaube, es ist einfach schlechte Laune, hat einfach keine Lobby.
Ja, okay. Oh, das ist eine gute Überschrift für diese Folge.
Ja, schlechte Laune hat einfach keine Lobby. Mhm. Und ich frage mich, warum eigentlich? Weil, wenn man sich anschaut, was wir so machen, ja, nämlich Geschichten erzählen, also die lustigsten Figuren in Romanen, in Filmen, auch in Musik, sind doch diese Leute mit der schlechten Laune.
Ja klar, die Gebrochenen.
Ja, aber auch die einfach so schlechte Laune haben. Also ja. Die so mies gelaunte...
Dagobert Duck, liebe ich.
Ja, oder hier, wie heißt der noch? Besser geht's nicht, Jack Nicholson. In diesem großartigen Film, wo er immer so schlechte Laune hat. Das ist so schön, Leuten dabei zuzusehen oder zuzuhören, wie sie schlechte Laune haben. Mhm. Und eigentlich müsste man viel häufiger sagen dürfen, ich habe schlechte Laune, einfach schlechte Laune haben und wissen, alle finden es eigentlich lustig.
Ja, aber das kommt aus der Kindheit auf jeden Fall, glaube ich, weil uns, glaube ich, früh anerzogen wird, dass schlechte Laune nicht gut ist, dass kein gutes Gefühl ist und dass man das bitte schnellstmöglich diesen Zustand wechseln sollte. Und ich glaube, dass wir, also die meisten von uns, damit aufgewachsen sind. Ich glaube, jetzt erst gerade gibt's diese neuen pädagogischen Ansätze, dass alle Gefühle okay sind und alle wichtig sind. Und wenn du traurig bist, ist das wichtig, lebt das aus. Also in noch in meiner Generation, das ist ja noch gar nicht so lange her, aber als ich ein Kleinkind war, gab es das, glaube ich, noch nicht so richtig.
Nee. Oh, du bist traurig, sei doch nicht traurig.
Sei doch nicht traurig, genau. Ja. Wieso bist du denn traurig?
Ja, lächel
wieso
doch mal.
Bist du denn, wieso bist du denn genervt oder gestresst? Das war nicht dieses...
Sei nicht wütend.
Sei doch nicht wütend, genau. Ja. Und das steckt, glaube ich, sehr tief in uns allen oder in den meisten von uns drin. Und dass das kein Zustand ist, der okay ist.
Schauen wir deshalb Leuten so gerne zu?
Ja, glaube ich schon, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, glaube ich schon. Weil das natürlich ist auch ein wichtiges Gefühl.
Total. Weil es ist ja ständig da.
Aber es ist auch ein anstrengendes Gefühl. Ich verstehe auch, woher das kommt. So, wenn meine Tochter genervt ist oder wütend, dann, ich versuche das gerade, ne, ihr zu sagen, du, warum bist du wütend? Ah, deswegen bist du wütend. Das ist total okay, dass du wütend bist. Die und diese Strategien kannst du jetzt anwenden.
Es geht ja auch schneller vorbei, wenn man es zulässt.
Genau, aber lass es zu. Lass es erstmal zu. Aber ich merke auch, dass das total anstrengend ist. So dieses, weil wütend sein oder genervt sein oder traurig sein ist erstmal für das Umfeld anstrengender, als wenn jemand glücklich ist. Oder weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Daher kommt das natürlich, ist ja völlig logisch.
Ja, und man guckt wirklich, also ich muss jetzt immer an Filme denken. Man guckt echt gut gelaunten Leuten nicht so gern dabei zu, wie schlecht gelaunten Leuten, was sie machen. Also ich gucke schlecht gelaunten Figuren sehr gerne zu.
Ich verstehe, was du
liebe
meinst.
Das,
ich habe
nie darüber
nachgedacht.
Auch
aber
in
ja,
so einem
ja.
scheiß Tatort zum Beispiel. Ich habe ewig keinen mehr gesehen, aber die sind ja immer alle schlecht gelaunt erstmal. Die ganzen Bullen, sie alle schlecht gelaunt. Ja. Alle richtig, denen steht es richtig hier. Weißt du? Richtig hier. Also es ist ja auch eine Form von komplett anerkannter Gesellschaftskritik.
Ja.
Schlechte Laune zu haben, ob der der Zustände.
Ja.
So.
Ja, ja, klar.
Und dass die Leute, die diese Figuren erfinden, also ich, meine Figuren haben auch ganz oft
ganz viel schlechte
Laune. Dass ich selbst nicht schlecht gelaunt sein darf, finde ich wirklich, finde ich bizarr. Das finde ich bizarr. Und dass dann auch über Kollegen, die schlechte Laune haben und
so
sich über jeden Scheiß so
ja,
gesprochen
ja.
wird. Für mich ist dann natürlich wieder lustig, wenn über die so gesprochen wird. Klar, ist eine gute Geschichte. So. Aber, ey, was ich wirklich, meine Figuren, also die Wens muss ich gerade mal überlegen. Ich habe jetzt gerade einen neuen Roman angefangen. Da gibt es 1, 2 Figuren in der Rahmenhandlung und 7 in der Haupthandlung.
Viel schlechte Laune.
Ey, da habe ich, habe gerade die Figuren so hingeworfen auf den ersten Seiten und habe die so das erste Mal auftreten lassen. Da gibt's keine einzige Figur mit. Es gibt einen Teenager, der hat okay Laune. Das ist aber der einzige, der auch ein richtiges existenzielles Problem hat.
Okay.
Alle anderen haben eigentlich keinen Grund für ihre schlechte Laune. Aber die sind alle schlecht. Und wirklich, also meine Figuren sind wirklich sehr oft schlecht gelaunt. Mir fällt es richtig auf, wenn ich mal eine Figur schreibe, die gute Laune hat.
Naja, aber das macht ja auch Sinn im Plot. Macht's ja eigentlich immer
absolut.
Sinn, wenn du hast ja schlechte Laune, weil du ein Problem hast und das Problem oder die oder es eine Herausforderung
ja.
gibt und dann soll die Herausforderung irgendwie,
ja.
wird die angegangen und
ja, aber ich zum Beispiel, ich finde
erstmal eine sehr gute
ja,
Ausgangsposition.
Meine Heroes, also ich finde, ich habe niemandem so gerne bei seiner schlechten Laune zugeschaut wie Bruce Willis.
Ja.
Alter. Und das ist wirklich bizarr, dass die Leute, die das schaffen, die auch so dünnhäutig sind, dass sie sowas erschaffen können, dass die dann nicht dünnhäutig sein dürfen. Das ist wirklich beknackt.
Es gibt natürlich schon diese...
Es gibt diese Diven, klar.
Diven, diese Künstlerfiguren, KünstlerInnenfiguren, die dann so schlecht gelaunt sind oder...
Nee, die
und dann
schieben
ist es aber
was
oft,
vor.
Genau,
die schieben was vor. Die sagen dann, ah, ich habe irgendwie echt heute so Mental Health Issues.
Ja,
und
oder...
So. Also die würden nie sagen einfach, ich habe schlechte Laune.
Weiß ich nicht. Es gibt auch... es gibt auch Künstler in der, da ist es Teil der Kunstfigur. Also zum Beispiel ein Liam Gallagher hat immer schlechte Laune und alle lieben das, dass der so schlecht drauf ist und dass er immer flucht und ich erwarte das auch. Wenn ich zum Konzert gehe, dann erwarte ich, dass er schlechte Laune hat und dass er mich anpöbelt, wieso ich so ein schlechtes Publikum bin und dann finde ich das super.
Das ist wie in die kleine Pause gehen, oder?
Ja, genau,
und
da angepöbelt werden.
Richtig
genau.
Schön
in Hamburg,
angepöbelt
man kurz,
werden.
Genau. In Hamburg gibt es
einen Imbiss.
Guten Imbiss und dann wird man einfach angepöbelt.
Ja, das
da ist
gehört
einfach,
zum Standard. Liebevolle Gästebeschimpfung,
genau.
Genau. Was willst ja. du? Wartest du? Du bist eh dick genug.
Ja, was soll
du
das
Du brauchst
hier?
Nichts zu essen. Du willst schon wieder Pommes. Genau. Ja, du kriegst gleich einen Schlag in den Nacken, ey.
Genau. Und du kannst natürlich schon eine... eine Figur aufbauen, auch von dir selber, wo das Teil ist der Figur. Aber ich glaube, das ist dann immer ein Stück weit auch Kunstfigur und ich und hinter der Bühne weiß ich nicht, ob der da auch so ist zu den Leuten, mit denen er zusammenarbeitet.
Okay, ich habe einen Kollegen, der ist auf der Bühne wirklich bei Lesungen, Alter, ist der manchmal schlecht. Also der hat auch schon wirklich, der hat Moderatoren und Moderatorinnen auflaufen lassen. Das ist mir richtig unangenehm gewesen, als ich im Publikum saß. Und sobald er von der Bühne runter ist oder bevor er drauf geht, ist er ein entzückendster Typ
überhaupt. Ja, genau.
Stimmt,
genau, das ist weil es ja interessant ist, weil man es gerne sieht. Ich glaube, dass es da eine ganz große Diskrepanz gibt zwischen dem auf der Bühne und ja, und außerhalb. Und für mich funktioniert das aber, um wieder zu uns zurückzukommen, für mich funktioniert es halt überhaupt gar nicht, schlecht gelaunt auf einer Bühne zu stehen. Weil es null zu meinem...
Es passt nicht zu deinem...
Es passt null zu der Musik, die wir machen, zu dem, zu den Fotos, die wir machen, zu dem Image, das wir haben als Band. Passt das nicht, schlechte Laune auf einer Bühne zu haben. Und das ist manchmal schon ein Problem. Weil natürlich bin ich nicht immer gut gelaunt.
Nee.
Und und dann so schlecht gelaunt auf eine Bühne zu gehen und dann auf der Bühne gut gelaunt zu sein, das ist manchmal nicht so einfach.
Wäre es leichter, gut gelaunt auf eine Bühne zu gehen und dann schlechte Laune zu? Also ich frage zum Beispiel, 100%. Sollten wir einfach unsere Markenkerne ändern?
Ändern, ja.
Also
ja, aber es passt auch nicht zu meinem Kern. Ich glaube, finde ich ganz spannend, dass du das von deinem Kollegen erzählt hast, der so der süßeste Typ ist außerhalb und dann so eine Kratzbürste auf der Bühne.
Ja, ist halt so ein Noir-Auto.
Genau, ist interessant, wie der dazu gekommen ist, wie das entstanden ist, weil mir liegt natürlich auch eher.
Wüsste ich gar, weiß ich nicht.
Mir liegt es schon mehr, dass dieses Positive. Ich bin auch privat einfach eher positiv.
Ja,
so.
Du bist immer erstmal, also wenn ich hier reinkomme, wie immer zu spät und du bist schon da, egal wie müde du aussiehst oder ich sehe natürlich, wenn du gestresst bist oder wenn es dir nicht gut geht oder wenn du müde bist, du bist so freundlich immer erstmal.
Ja, das ist auch, das steckt schon in mir
das bist
so, ne?
Du. Das ja, bin ja, ich, klar,
es wäre, es wäre für mich total anstrengend, glaube ich, so eine Bühnenfigur zu sein, die das nicht wäre. Also weil es ja überhaupt nicht natürlich wäre.
Ich weiß nicht, ob ich mir vielleicht eine schlechte Laune zulegen sollte. Oder?
Ich glaube, dir könnte das sehr gut stehen.
Mir könnte das eigentlich stehen. Ich sehe mich ja auch später so. Ja. Also wenn ich, ist ganz komisch, wenn ich so an Simone in 10 Jahren denke, dann denke ich an eine gefährliche Alte mit einer großen Sonnenbrille
auf, hast du schon mal erzählt. Die überall auf jeden
raucht.
Fall, genau.
So,
die einfach
und,
nur den Daumen hoch oder runter
vor der alle so ein bisschen Angst haben. Und dazu musste aber natürlich extrem schlechte Laune verbreiten.
Natürlich.
Das heißt, wenn ich dahin will beruflich, dann sollte ich jetzt echt langsam mal anfangen mit der schlechten Laune.
Ja.
Und ich sehe es auch manchmal auf Fotos.
Du musst es dir aber auch leisten können. So.
Ja, ich weiß halt nicht, ob ich es mir leisten kann. Aber ich habe jetzt am Wochenende hat eine Freundin von mir ein Foto gemacht, wo sie mir so gesagt hat, ey, dreh dich nochmal um. Und ich drehe mich um und sag wahrscheinlich so, was? Und habe eine Sonnenbrille auf, eine fette. Und das Foto sieht so geil schlecht. Es gibt solche Fotos normalerweise nicht von mir, wo ich so schlecht gelaunt und wirklich, also wirklich kapriziös schlecht gelaunt
Du, ich glaube, dass dir das fantastisch
und
stehen könnte.
Und ich finde nämlich, es steht mir ganz ausgezeichnet. Ja,
glaube ich. Glaube ich sofort.
Aber wie mache ich das denn?
Ich glaube, das ist ein Prozess. Du musst, glaube ich, langsam anfangen.
Aber wo?
Probier's doch mal.
An dir?
Nee, nicht, bitte nicht. Probier's doch mal, wenn du bei einer Lesung bist, irgendwo in Süddeutschland, irgendwo fang erstmal klein an. Such dir so einen kleinen Buchladen,
aber,
wo du vorher noch nie warst.
Aber
ich weiß,
was,
dass
wenn
da
die
schwer
nett
ist.
Sind? Was,
ja,
wenn die nett sind?
Ich weiß, dass es schwer ist. Versuch's trotzdem mal. Wie das so,
ja, wie sich das anfühlt.
Wie sich das anfühlt, ja. Ich glaube, dass das gerade für den Anfang, also da kann ich jetzt nur wieder von meiner Bubble sprechen, aber ich glaube, dass ich mir das nicht hätte leisten können, als Newcomer richtige schlechte Laune zu verbreiten. Weil ich glaube, dass du bist am Anfang der Musikkarriere so darauf angewiesen, dass Leute Lust haben, mit dir zu arbeiten.
Ja, ist ja bei mir auch so.
Genau.
Klar.
Deswegen kann sich das erst später. Ich habe auch KollegInnen, da kenne ich das, wenn wir auf Radiotour sind, wenn wir irgendwas veröffentlicht haben und klappern so Radiosender ab, hatten wir das auch bei einer Radiotour, so dass ein Kollege von uns auch was veröffentlicht hatte und der war die Woche vorher da und ist halt immer die gleichen Dinger abgeklappert wie wir. Und alle haben auch gesagt, oh, der war so ätzend, der Typ war so ätzend.
Ja.
Und es ist aber schon ein erfolgreicher Kollege gewesen, der wirklich dann immer im Radio läuft, auch so, weil er immer Hits hatte. Und ich glaube aber, dass das sofort zum Problem wird, wenn nicht mehr ein richtiger Hit da ist.
Genau, das habe ich so, nämlich
und das
gerade
ist die Angst, die bei mir im Hinterkopf immer sitzt. Ich will lieber der Good Guy sein, den Leute und ich bin es auch eher. Ich will aber auch, dass die das Gefühl haben, ja, das ist ein guter Typ und weißt du was, vielleicht ist das nicht der, das ist jetzt nicht der stärkste Song, aber der Typ war irgendwie nett.
Den das denke ich auch immer. Ich denke ja eh, dass ich sowieso gar nichts kann und alle arbeiten sowieso nur mit mir zusammen, weil
man
ich
nett
so
ist. Ja, ja,
nett
genau.
bin und immer lustig bin und so.
Genau, deswegen ist nicht so viel Raum für schlechte Laune.
Ja, vielleicht ist, wenn ich mir jetzt so auch so meine Idole anschaue, ne, klar, also okay, Bruce Willis schaue ich gern bei seiner schlechten Laune zu, man weiß aber ja, dass der, jetzt ist er ja auch so furchtbar krank, aber dass der ein ganz netter Typ,
ja,
ganz
klar.
netter, liebenswerter und liebevoller Mensch und Vater ist und ich meine, wenn man sich so, ich gucke mir ja echt jede Doku über Leonard Cohen an, ne, und der war ja auch dann auch als er noch schon alt war, so wie nett der immer war, wie nett und wie liebenswert und liebevoll und so viel. Eigentlich will man gar nicht, ich weiß, ich kann mich nicht entscheiden, aber ich habe neulich zu einer Freundin gesagt, weißt du was, ich würde auch so gern mal gepflegt zusammenbrechen und alles zusammenschreien.
Ja.
Oder einfach so Heulkrämpfe in
den
der
Impuls,
Öffentlichkeit kriegen oder so. Aber, und dann sagte sie, wir können uns das nicht erlauben, wir haben zu viel zu tun.
Genau.
Das stimmt, wir haben zu viel zu tun, ich kann mir das gar nicht erlauben.
Was sind denn aber deine Strategien? Also wenn du auf einer Bühne sitzt und liest, was sind da deine Strategien? Hast du da was?
Ja, inneres Exil, das ist meine Strategie, die ich immer bei allem anwende. Ja. Also wirklich meine, ist das meine Universalstrategie, ist inneres Exil, weil die habe ich schon als Kind angewendet, im Matheunterricht oder so. Also inneres Exil ist, ich bin einfach nur körperlich anwesend und da vorne spielt so eine, irgendwas, was mein Gesicht ist und meine Stimme macht das dann und es merkt tatsächlich, also es merken nur Leute, die mich gut kennen. Und ein bisschen mache ich das aber auch, wenn ich allein mit mir bin und schlechte Laune habe. Denke ich auch ins innere Exil. Dann denke ich an was Schönes, worauf ich mich freue. Das kann auch nur sein, dass ich mir vielleicht demnächst mal ein neues dunkelblaues Kleid mit weißen Polka-Dots kaufen will. Das reicht dann schon.
Okay.
Also auch wirklich sehr banales inneres Exil. Darf nicht zu kompliziert sein. Irgendwas Schönes. Und dann kann ich es. Dann ist die schlechte Laune nicht weg, aber ich verstecke sie. Und ich bin ja auch nicht 2 Stunden auf der Bühne und muss springen, sondern ich muss irgendwie maximal 1 Stunde mit Text bewältigen. Da kann man auch die schlechte Laune wegdrücken. Und dann habe ich die halt, manchmal suche ich die dann, wenn ich fertig bin und dann sitze ich so im Taxi. Und dann denke ich, ach, guck mal.
Hier ist sie.
Nee. Ist ja weg.
Ah, okay.
War auch gar nicht so schlimm. Also meine schlechte Laune ist auch nicht besonders hartnäckig oder konsistent. Ich bin im Frühling geboren, bin echt ein sonniger Mensch.
Okay.
Also, mir scheint die Sonne schon ganz schön aus dem Arsch. So. Aber ich arbeite immer noch an diesem Bild für später. Ich habe schon Bock, mal schlecht gelaunt zu sein. Aber da kannst du mir, vielleicht können wir da privat nochmal drüber reden.
Ja.
Was machst du denn, wenn deine schlechte Laune weggehen soll?
Ich muss da ganz kitschig antworten, weil bei mir ist es ja vor allem richtig wichtig, zumindest für mich selber, dass ich es irgendwie wegkrieg, wenn ich auf der Bühne stehe. Mm. Ich möchte, dass die Leute einen guten Abend haben, ich möchte die unterhalten, ich möchte, dass die mit einem positiven Gefühl
rausgehen.
Ja, dass
es für dich auch okay ist, da zu stehen.
Genau, genau. Und das ist echt ganz kitschig, aber für mich ist es dann einfach die Musik und der Moment. Also ich stehe dann auf der Bühne und es ist Ich stehe immer mit so In-Ear-Kopfhörern, habe ich auf der Bühne, damit ich alles höre. Und das kann ich mir lauter und leiser machen. So. Und wenn ich richtig schlechte Laune mache, dann mache ich mir das ein bisschen lauter als sonst. Und ich mache einfach so gerne Musik. Also es macht mich glücklich, Musik zu machen. Ob ich es jetzt für mich mache oder für andere, es macht mich einfach glücklich. Und wenn ich da auf einer Bühne stehe mit meinen Freunden und wir machen zusammen Musik und alles greift ineinander, dann ist das einfach etwas, was mich immer nach vorne bringt.
Du hast absolut recht, Ole,
das
ist so einfach.
Das schiebt mich jedes Mal an und meine schlechte Laune ist dann total weg. Und diese In-Ear-Kopfhörer sind dann auch für mich ganz wichtig, weil wenn ich die drin habe, dann kriege ich wirklich auch nichts mit, was außerhalb passiert. Ich höre die Leute dann auch kaum. Mhm. Ich bin dann bei mir und bei meinem Gitarristen Cello und meiner Gitarristin Sophia und bei Jakob an den Drums und beim Bassisten Tim. Mhm. Und es macht mich einfach glücklich, dass wir zusammen dann gerade Musik machen können. Und für diese 2 Stunden, die wir dann Musik machen,
reicht das an
ist
Glück?
Das perfekt gerade so. Und das funktioniert auch, wenn wir proben und ich schlechte Laune habe und da niemand vor der Bühne, da ja. es keine Bühne ist und keine Leute, sondern nur wir sind zusammen und vielleicht streiten wir uns sogar gerade innerhalb der Band um irgendeinen kleinen Scheiß oder um vielleicht auch größere Sachen.
Naja, aber du hast ja das.
Und dann machen wir Musik ja. und das ist dann jedes Mal so, naja, das ist halt das, was mich glücklich macht. Genau. Ich bin ja nicht, also ja klar, ich bin so in meiner Biografie dahin gestolpert, wo ich jetzt stehe. Aber
es ist ja das, was du am liebsten tust.
Genau, es ist halt das, was ich am liebsten tue. Ganz
und
genau.
Was machen hilft gegen schlechte Laune? Genau. Weil schlechte Laune ist ja auch nichts Flexibles, was vorangeht. Es ist starr
genau. und dann ist ganz genau. Dann ist es auch was Körperliches. Ne? Ich tanze,
weil man
und
hat
springe.
Schlechte Laune wegen was war. Genau. So und dann machst du was.
Ich mach was aktiv. Ich springe, ich tanze, ich singe. Das macht also. Ja. Es ist ganz schwer. Das ist vielleicht mein letzter Tipp, ja. den ich heute hier habe in diesem Podcast.
Ich kann den auch. Ich schreibe, wenn ich schlechte Laune ja. habe, schreibe ich die besten Texte,
ja.
weil es mir dann hilft.
Genau.
Das ist auch dein Tipp.
Ja, mein Tipp ist, wenn ihr richtig schlechte Laune da draußen habt, dann versucht mal gleichzeitig aber bitte zu tanzen, zu springen und zu singen. Macht das mal eine Viertelstunde und ich verspreche euch, dass es dann...
Ihr kotzt danach.
Ja, es ist auf jeden Fall, es ist ganz schwierig zu tanzen, zu springen und zu singen und dabei schlechte Laune zu haben. Weil das was Körperliches ist, was einfach im Körper ganz viel... macht und auslöst und dann
Gallagher
ist wenig
halt
Platz
nicht, ne?
mit, nee, das steht halt nur mit verschränkten Armen und nuschelt auch so ein bisschen
Arm
viel.
Dann nuschelt beim Singen.
Nee, ich glaube, dass Liam Gallagher vor allem, dass das auch so natürlich das Image ist. Ich glaube, dass der schon sehr glücklich ist, wenn er auf ja. der Bühne Don't Look Back in Anger singt oder.
Du hast jetzt, also ich finde, ja. du hast einen schönen Tipp mitgegeben. Ich gebe jetzt die Frage mit raus, was können wir machen, damit ich schlecht gelaunter werde
ja.
im Laufe der nächsten 10 Jahre. Das fände ich, wenn ihr da irgendwelche Tipps habt.
Ich werde mir Gedanken dazu machen. Ich glaube, es ist viel tatsächlich auch ein Act. Deswegen ist auch die große Sonnenbrille total wichtig, um nicht zu viel von dir preiszugeben, um auch so ein bisschen deine Maske. Es ist auch viel Make-up. Du solltest mehr und dickeres Make-up tragen, glaube ich.
Vor allem um den Mund.
Ja, genau.
Damit das so ein bisschen nach unten geht.
Und es halt starr.
Ja.
Auch es ist.
Ja, viel schweren Lippenstift, damit die Mundwinkel so ein bisschen hängen.
Ja, genau.
Ja, okay. Ja, ich arbeite dran.
Also. Ansonsten finde ich das eigentlich gut, was wir gerade gesagt haben, dass wir beide vielleicht mal versuchen sollten, unsere schlechte Laune ein bisschen mehr auszuleben.
So, ja, weil schlechte Laune eben keine Lobby hat und könnte auch mal ein bisschen mehr Lobby bekommen.
Vielleicht nicht unfair ausleben, aber ja, Negativität und schlechte Laune braucht eine Lobby und vielleicht sollten wir beide uns da mal darum kümmern. Hätten wir nicht schon eine Folge gemacht, wo wir erkannt haben, dass wir beide wahnsinnig schlechte LobbyistInnen sind,
hätten wir jetzt,
würde ich sagen,
richtig
lass uns eine
geil.
Lobby machen für schlechte Laune. Aber vielleicht inspiriert das ja den ein oder die andere HörerIn da draußen, mal eine Lobby zu gründen.
Genau, und vielleicht machen wir erstmal schlechte Laune gegen Gegenstände.
Ja, sehr gute Idee.
Ja. In diesem
Sinne werfe ich gleich mein Glas hier auf den Boden.
Ja, mir reicht's echt, Ole.
Und verlasse
ich hab auch die Schnauze
Tür
voll.
Zuschlagend dieses Studio.
Total die Schnauze. Ich sag auf jeden Fall nichts
ich
mehr.
Ich sag gar nichts
Ich geh einfach
mehr.
Schweigend.
Ja. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost und der Heuradio.